veranstaltet werden. Die WHO hat die Ausrufung dieses Aktionstages damit begründet, dass der Selbstmord, der Suizid, eins der größten Gesundheitsprobleme der Welt darstelle. Jährlich nehmen sich rund 800.000 Menschen das Leben. Das entspricht einem Suizid alle 40 Sekunden. Und das bedeutet, dass jährlich mehr Menschen durch Suizid sterben als durch die Kriege zusammen. Was nicht relativierend gemeint ist. Nicht erfasst in den Statistiken sind aber natürlich auch die unerkannten Suizide, unklare Verkehrsunfälle, heimliches Absetzen von Medikamenten, dann die Essensverweigerung, die ich selber auch erlebt habe, und von den Verkehrsunfällen, von denen ich weiß, ist auch einer ein Suizid gewesen. Ich weiß nicht mal, wie der erfasst worden ist. Fast 75% aller Suizidverstorbenen sind männlich. Auslösende Faktoren sind oft Stress, finanzielle Probleme, schwere Erkrankungen und familiäre Konflikte. Als Zeichen der Anteilnahme bitten die Initiatoren dieses Tages darum, um 20 Uhr eine Kerze ins Fenster zu stellen. Abgesehen davon finden an verschiedenen Orten Veranstaltungen statt. So wurden am 10. September 2006 um die Gedächtniskirche in Berlin 11.000 Kerzen für das Leben entzündet. Und im Jahre 2014 wurde mit einer Großaktion vor dem Brandenburger Tor auf das Tabuthema Suizid hingewiesen. Dieser Welttag der Suizidprävention hat auch ein Motto. Dieses Motto lautet in diesem Jahr, allerdings wie schon in den beiden voraufgegangenen Jahren 2024 und 2025, Changing the Narrative on Suicide. Offen reden, aktiv verstehen, gesellschaftlich handeln. Dazu habe ich einen Song von Janis Joplin rausgesucht.
Is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, man. I know you got more tears to shed, man. So come on, come on, come on, come on.
Janis Joplin, Cry Baby. Wie gesagt, heute der Tag der Suizidprävention. Und ich habe mal so in dieser Woche rumgeguckt. Es gibt auch noch andere Tage, Gedenktage, die in diese Woche fallen und die mit irgendwie gesundheitlichen Problemen, die mit Gesundheitsfragen zu tun haben, aber auch mit sozialen Problemen von Menschen. Und ich habe dazu jeweils mal geguckt, ob ich ein paar Zahlen finde. Da gibt es zum Beispiel, gestern gab es den, Entschuldigung, gab es den Internationalen Tag des alkoholgeschädigten Kindes, der seit 2004 am 9. September begangen wird. Gefeiert kann man ja nicht sagen. Die FASD, so heißt diese Krankheit abgekürzt, ist die fetale Alkoholspektrumsstörung bei Kindern und Jugendlichen. Ich habe mal geguckt, wie viele davon es wohl auf dieser Welt geben mag oder auch in der näheren Umgebung. Und offizielle und belegbare Zahlen dazu habe ich nicht gefunden. Es gibt Schätzungen der Fallzahl, also aus Statistiken heraus. Und laut aktuellen Studien und Angaben des Aktionsbündnisses FASD sowie des Deutschen Ärzteblatts sind 1-2% aller Neugeborenen jährlich betroffen. Das sind in Erfurt so ungefähr 13 bis 28 Kinder, die jährlich mit einer Form der FASD zur Welt kommen. Vom Vollbild der FASD sind circa 4-9 Babys pro Jahr betroffen. Und in Erfurt leben, bezogen auf die Gesamtbevölkerung, jedenfalls statistisch berechnet, schätzungsweise 2.100 bis 4.300 Menschen mit Spätfolgen dieser FASD. Das war gestern. Es gibt aber auch noch weitere solche Tage, die zum Beispiel am Sonntag ist der Welt-Sepsis-Tag, also der Tag der Blutvergiftung. Seit 2012 gibt es diesen Tag am 13. September. Und initiiert worden ist der von der Global Sepsis Alliance. Auch hiervon hört man eigentlich eher selten. Aber es gibt laut Angaben des Aktionsbündnisses Patientensicherheit in Deutschland rund 230.000 Fälle von Blutvergiftung. Davon sterben mindestens 85.000 Menschen an der Sepsis, die damit die dritthäufigste Todesursache in Deutschland ist. Wie der MDR einmal ermittelt hat, weist Thüringen im bundesweiten Vergleich die höchste Sepsisrate aller Bundesländer auf. Nach Daten der Barmer Krankenkasse erkranken im Freistaat jährlich hochgerechnet 476 von 100.000 Menschen an einer Sepsis. Der bundesweite Durchschnitt liegt dagegen bei rund 280 Fällen je 100.000 Einwohnern. Legt man diese offizielle Thüringer Inzidenz auf die Einwohnerzahl von Erfurt mit ca. 215.000 Einwohnern um, so ergibt sich folgendes Bild. Die geschätzte Fallzahl beträgt statistisch jährlich rund 1.020 Menschen in Erfurt, die an einer Sepsis erkranken. Als wesentlicher Grund für die Spitzenposition Thüringens und seiner Städte gilt vor allem der überdurchschnittlich hohe Altersdurchschnitt der Bevölkerung, da ältere Menschen ein deutlich erhöhtes Sepsisrisiko tragen. Und nach diesen nicht übermäßig optimistisch stimmenden Zahlen gibt es noch einen Song, der ebenfalls mit Cry, aber von Julie London, Cry Me a River heißt.
long night through. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Being so untrue. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head, while you never shed a tear. Remember, I remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say you love me. Just to prove you do, come on and cry me a river, cry me a river. I cried a river over you.
Julie London. Und nachdem ich jetzt einige Daten über Gesundheitsfragen und Welttage erwähnt habe, möchte ich natürlich auch noch der Vollständigkeit halber, weil sonst jemand sagen kann, warum hast du denn darauf nicht hingewiesen? Ja, ich habe auf viele andere Tage, an derer heute gedacht wird, nicht hingewiesen. Aber zwei, die mit sozialen Problemen zu tun haben, möchte ich dann doch noch erwähnen. Und zwar ist auf der einen Seite da der Tag der Wohnungslosen, der morgen am 11. September ist. Ja, in Deutschland leben nach Schätzungen von Hilfsorganisationen rund 56.000 Menschen direkt auf der Straße. Das ist die sogenannte echte Obdachlosigkeit, während die Gesamtzahl aller Wohnungslosen bei über 1 Million angeblich liegen soll. Laut Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe gibt es ca. 1,03 Millionen. In Deutschland, beziehungsweise laut amtlichen Statistiken des Statistischen Bundesamts rund 452.900 untergebrachte Personen in entsprechenden Einrichtungen. In Thüringen leben laut offiziellen Angaben des Thüringer Landesamts für Statistik zum Stichtag Ende Januar 2025 insgesamt 3030 Personen in Unterkünften oder Einrichtungen für Wohnungslose und in Erfurt sind laut Angaben der Caritas Bistum Erfurt über 300 Menschen offiziell ohne festen Wohnsitz gemeldet. Für reine Obdachlosigkeit, Menschen, die ohne Unterkunft auf der Straße leben, gehen Schätzungen von rund 150 Personen in Erfurt aus. Und dann haben wir noch als letztes schließlich einen Tag zu erwähnen, der vielleicht in diesem Zusammenhang gar nicht unbedingt erwähnt werden muss. Wir hatten nämlich ja vorgestern am 8. Veröffentlichung der PISA-Studie. Das ist durch alle Medien gegangen, worauf kaum jemand hingewiesen hat, ist, dass seit 1967 wohlgemerkt, also seit fast 60 Jahren, Weltbildungstag am 8. September gleichzeitig stattfindet. Der Tag soll allerdings nicht an die Qualität der Bildung erinnern, sondern in erster Linie an die Problematik des Analphabetismus. Und auch dazu zwei Zahlen. In Deutschland gelten 6,2 Millionen Menschen als gering literalisiert. Und dazu gibt es dann noch, die können allenfalls bis zur Ebene einfacher Sätze lesen und schreiben. Und dass dieser 8. September nicht nur der Weltbildungstag ist, sondern dass da eben auch das Ergebnis der PISA-Studie veröffentlicht worden ist, die ja für Deutschland nun nicht gerade berauschende Zahlen geliefert hat. Das ist Zufall in den vorherigen Jahren, in denen die Ergebnisse der PISA-Studien veröffentlicht worden sind. War das nicht der 8. September, also kann man mal davon ausgehen, dass das mehr oder weniger zufällig ist. Schließlich war am 8. September auch noch der Welttollwuttag. Das nur zur Vervollständigung. Und was ich jetzt überhaupt nicht angesprochen habe, ist, die Erfurter Denkmaltage, die sich um den kommenden Sonntag drumherum gruppieren, wenn nämlich der Tag des offenen Denkmals am zweiten Sonntag im September nämlich ist, der, wie gesagt, in Erfurt eine Sonderheit hat, als er eine Denkmalwoche im Grunde genommen ist. Das ist ganz selten nur irgendwo anders auch der Fall. Soweit, da will ich also nicht weiter drauf eingehen, auf die Denkmaltage, weil wir dem ja schon einen besonders langen Beitrag extra in einer voraufgegangenen Ausgabe von Unterdessen gewidmet haben. Soweit also zu den Denktagen. Und jetzt gibt es noch eine Musik und dann gibt es noch ein wenig, nein, nicht nur ein wenig, sondern etwas doch Heiteres. Und bis dahin habe ich Queen rausgesucht, We Will Rock You, von einem zum nächsten Thema.
Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face, your big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place.
Queen, we will rock you. Und mit diesem Rocken sind wir jetzt wieder bei einem etwas heiteren Thema angelangt, nämlich dem heutigen Zettelkasten. Und in diesem Zettelkasten findet sich heute ein Buch. Nein, es finden sich zwei Bücher, über die ich mit dem Autor gesprochen habe. Und dieser Autor, das ist Ulf Annel, der hier im Wesentlichen für die Arche schreibt, das hiesige Kabarett, das eine eigene Bühne hat und insoweit, glaube ich, einzig in Erfurt ist noch. Und insoweit auch das Größte, glaube ich. Jedenfalls werden wir uns also jetzt erstmal den Jingle zu den berühmten Zettelkästen anhören und dann kommt dieses Gespräch, das ich mit Ulf Anne geführt habe, über den Anlass, warum er eins dieser beiden Bücher geschrieben hat, nämlich, dass das Kabarett 125 Jahre alt geworden ist in Deutschland und das andere ist eben der Rückblick auf diese Zeit und der Blick auf die beiden von ihm geschriebenen Bücher.
Bei uns geht es heute um...
Schönes Licht.
Nee.
Gelb.
Hoffnung.
Leuchtend blau.
Dreckig gelb mit weiß gestreift und dazu
schwarz,
auf jeden Fall schwarze.
Mit weißer Schrift. Ja. Cover.
Auch Hardcover.
Also ich finde, das Cover geht gar nicht.
Hosen.
Der Realität.
Kiwi.
Totenfrau.
Totenfrau.
Genau.
Krimis.
Eine Mörderin.
Titel eines Buches.
Die Empfehlung.
Der Gewinge.
Ich weiß gar nicht, was das ist, Roman.
Die Bücherwelt.
Muskel.
Und.
Dystrophie.
Die Literatur.
Gequirlter Unsinn.
Fachbuch Belletristik.
Broadchurch.
Kleine Schokoladentäfelchen.
Alles über Lulu.
Preisspanne.
Oder einen Erfurt-Zauberbecher.
Und auch.
Der Zauberbecher.
Zauberbecher.
Ja.
Was es nicht alles gibt.
Ja.
In unseren berühmten Zettelkästen.
Ulf, du hast zwei neue Bücher geschrieben. Du schreibst sehr viel. Der Anlass waren 125 Jahre Kabarett in Deutschland.
Ja.
Mal ganz kurz zurück zu den bisherigen Autorentätigkeiten, die sich in Druckwerken niedergeschlagen haben. Wie viele Bücher hast du schon auf den Markt gebracht?
Oh je, Hilfe. Also bestimmt so 40, vielleicht sind es schon 50, ich weiß es nicht genau, kann ich nicht sagen.
Ist das Buch für dich ein Abfallprodukt der Tätigkeit fürs Kabarett oder ist es umgekehrt?
Nee, es befruchtet sich gegenseitig. Also ich habe also schon ein Kabarettprogramm gemacht, zum Beispiel das zur deutschen Sprache. Das war ja nicht das erste. Wir haben ja im Erfurter Kabarett uns schon mehrfach mit Sprache, Gebrauch, Missbrauch mit deutscher Sprache beschäftigt. Und dann habe ich gemerkt, dass die Leute sehr reagieren so auf Wortwitz, Wortmaterial. Ich sage mal, wir gehen auf die Wortspielwiese. Ich betätige mich als ABC-Schütze und schieße mit Buchstaben. Und aus dem Programm ist dann ein kleines Büchlein geworden. Mhm. Und manchmal ist es natürlich so, dass ich fürs Kabarett schreibe, für die Bühne und dass bestimmte Sachen, so langlebig sind, denn vieles ist ja aktuell und verwelkt relativ schnell. Aber Sachen, die über einen längeren Zeitraum sind, ich sage jetzt mal zum Beispiel in Thüringen wichtiges Thema Fleisch und Vegetarismus, also gegeneinander, füreinander, miteinander. Und solche Sachen kann man auf der Kabarettbühne machen, haben wir sehr oft schon gemacht. Und dann wandern die allerdings eben auch in ein Buch, vor allem, weil die Leute sagen, oh, der Text war aber toll auf der Bühne, kann ich den haben? Und dann habe ich immer sagen müssen, nee, das ist eben für die Bühne geschrieben. Der ist nur daheim im Computer. Und dann habe ich mal eine Mail geschrieben und Text mitgeschickt. Aber meistens fragen die Leute, wollen dann eben doch irgendwas mitnehmen an dem Abend und so. CDs gibt es eigentlich nicht mehr. Hat auch kaum noch jemand einen CD-Player. Und deswegen wandern dann manche Kabaretttexte in ein Buch und dann ist es so rum dann eben.
Mhm. Was beschäftigt dich am meisten? Es ist für mein Verständnis jedenfalls in erster Linie sowas wie eine Kulturkritik oder eine Reflexion über Kultur, die du anstellst.
Naja, das ist immer die Frage, was man für einen Kulturbegriff hat, wie weit man das fasst.
Natürlich.
Weil ja die menschliche Kultur ist ja alles sozusagen, was der Mensch also fabriziert, an Guten und an Bösen. Aber wenn es um Kunst geht, dann ist es natürlich ein Stück Kleinkunst, Kabarett und das, was also kritisiert wird, ist eigentlich alles, was in irgendeiner Form politisch ist und letztlich, da sind wir auch wieder da, ist alles politisch, also auch eine private Handlung ist letztlich, ja, doch, bewegt sich in der Gesellschaft oder zieht sich aus der Gesellschaft zurück und schon ist es eigentlich wieder politisch, weil dann Politikverdrossenheit zum Ausdruck kommt. Also wir im Kabarett und ich, wenn ich mir Gedanken mache über Texte, dann ist es Kritik an allen möglichen Umständen und Zuständen. Aber ich liebe eben die Sprache und ich liebe die Möglichkeiten, auch kleine witzige Gedichte zu machen und sowas. Und da, das hat dann oft gar nichts mit Kritik zu tun, sondern es hat dann einen Spaßfaktor, sagt man hohen.
Ja, wenn man über sich selber nachdenkt, muss man häufig lachen.
Wenn man das kann.
Das,
ja.
Das ist
eine der schwierigsten wichtig. Übungen, auch für Kabarettisten, muss ich durchaus zugeben, also über sich selber lachen zu können. Aber man gehört ja dazu. Also man ist ja nicht man ist ein einzelner Mensch, ein Individuum, aber man gehört immer zu irgendeiner Gruppe und die Gruppe verhält sich wieder zu anderen Gruppen und manchmal ist es lustig und manchmal ist es, ja, sehr traurig.
So, jetzt kommen wir nochmal auf diese beiden Bücher zurück. Das größere Buch von dir und von Uwe Krumbiegel, der dazu die Zeichnungen oder die Bilder beigetragen hat, heißt Annelsurium und genauso hieß auch ein Abend jetzt anlässlich des Jubiläums des Kabaretts in Deutschland. Das ist das eine und das andere ist ein sehr viel kleineres Buch, das trägt den Titel Das Kabarett ist tot, ist durchgestrichen, es lebe das Kabarett.
Ja, und das ist das kleine Büchlein in der Mini-Buchreihe vom Rino Verlag, das eben zum 125. Kabarettgeburtstag geschrieben ist. So mal ein bisschen Rückblick, wie ist das entstanden, dieses deutsche Kabarett, was hat es da so gegeben bis heute? Ja, in ein kleines Büchlein, fast gepresst, muss man ja fast immer Sprint machen, weil die Geschichte füllt ja mittlerweile dicke Bücher und sind sogar Bilder drin. Also
tja, das
in
Kabarett,
beiden Büchern.
Das Kabarett hat sich in diesen 125 Jahren ja auch sehr verändert.
Ein bisschen intellektuelle, literarisch geprägte sind Aufführungen, Literaturparodien und so ein bisschen schon von Anfang an ein bisschen Dadaismus, obwohl es da noch nicht so hieß. Aber es war doch intellektuellen Spielplatz, sag mal am Anfang, und gar nicht so sehr politisch. War in Deutschland auch gar nicht möglich. In Frankreich wurde es 20 Jahre früher schon zur Normalität in der Unterhaltungskunst gehörte. Aber in Deutschland 1901, als das gegründet wurde, das erste Kabarett mit einer festen Spielstätte, also ein Kabaretttheater, das Überprettel in Berlin, übrigens gegründet von einem thüringischen Adligen, der sich Geld geborgt hat, um das dann aufzumachen. Hat nicht lange gehalten, nicht mal 2 Jahre, glaube ich. Aber Ernst von Wolzogen hat sozusagen die Startpistole rausgezogen und hat eben den Startschuss abgegeben. Und und ab da gab es Kabaretts in Deutschland mit festen Spielstätten. Das ist eigentlich der Unterschied zu den fahrenden Künstlern sozusagen, die es ja Jahrhunderte vorher auch schon gegeben hat, und zu den ganzen Narren und das, was so unterwegs war an Spaßmachern und auf den Rummelplätzen und dann hat man plötzlich eben so eine Tür und da kann man durchgehen. Dahinter ist ein großer Zuschauerraum oder ein kleiner Zuschauerraum. Oft waren es Keller. Also bei Ernst von Wolzogen war es ein ordentliches Theater, rein und ebenerdig. Das ist also dann unheimlich vielfältig geworden. Also kleine und große. Es gab ja richtig große Kabaretttheater, Varietés, riesengroße Shows mit Moderation dazwischen, die sehr witzig waren. Oder eben kleine Kabaretts, die sich zurückgezogen haben, ein bisschen fast heimlich bis also ran an die Zeit des Faschismus. Und danach dann wieder, ein sehr überlebensfreudiges Produkt, sagen wir mal, des menschlichen Geistes.
Auch sehr wandlungsfähig eben, ja. Also das politische Kabarett, mit dem ich zum ersten Mal mit Kabarett in Berührung gekommen bin, als 12-, 13-, 14-Jähriger so in etwa.
So früh, ist erstaunlich.
Ja, das hing damit zusammen, dass damals das Kabarett den Weg ins Fernsehen gefunden hatte. Mhm. Und da bekam ich erstmals Kontakt mit dem, was ich dann zunächst als Kabarett allein verstanden habe, nämlich dem politischen Kabarett, das sich überwiegend mit Politikern und Politiken beschäftigt hat. Aber das ist in Deutschland ja erst so, ich würde sagen, in den 20er Jahren entstanden, als dann das Ganze auch aus der Kaiserzeit rausgewachsen war.
Naja, und aus der Zeit der wirklich heftigen Zensur, muss man sagen. Also deswegen haben die am Anfang auch gar nicht sich groß getraut, irgendwas Politisches zu machen. Sie haben sogar Erklärung abgegeben, dass sie wirklich nicht politisch sind. Manchmal war es augenzwinkernd, aber meistens war es wirklich so, die haben versucht, irgendwas Neues zu erfinden, womit man als Künstler Geld verdienen konnte.
Mhm. Heute hat man da keine Grenzen, Zensurgrenzen.
Aber beim Geldverdienen. Wir haben gerade mal wieder so eine Situation, wo Geld fehlt, weil wir unser Internet alles neu machen müssen, weil da eine Firma in Rente geht und dann ist eben plötzlich das Kartenverkaufssystem am Ende. Und naja, da muss ein neues bezahlt werden. Und das ist eben Geld, was erstmal reingespielt werden muss.
Seid ihr das größte Kabarett hier?
Naja, mittlerweile, was heißt das größte?
Naja.
Also das größte mit einer festen Spielstätte und mit einem festen Spielerstamm, also Ensemble-Kabarett. Aber so groß ist es gar nicht mehr. Also es gab ja Zeiten, das waren wirklich, da waren wir wie ein kleines Theater, da waren wir, ich glaube, die höchste Zahl waren mal 15 Leute, nur fürs Kabarett von Sekretariat, Chefetage bis hin zu Musikern. Wir haben ja Live-Musik, das unterscheidet uns ja, sehr von vielen, vielen anderen. Und es sind eben oft mehr als einer auf der Bühne, wie das also jetzt mittlerweile bei der Comedy oder auch beim Kabarett fast die Normalität ist, dass also die Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer auf der Bühne stehen und sagen, also das, was ich heute Abend verdienen kann, das ist für mich selber. Bei uns herrscht eben immer noch der, ja, ich sag's mal so, Kollektivgedanke.
Ja.
Aber das Kollektiv wird eben auch immer kleiner. Also
nochmal wieder zurück, den Versuch zurück zum Buch zu machen.
Ja.
Du hast in diesem Buch Annelsurium auch einen Rückblick gemacht. Ist das so gedacht gewesen?
Naja, es ist ein, also das Wort Annelsurium kommt ja von Sammelsurium.
Ja.
Ich glaube, meine Frau hat da mal rumgespielt mit dem Wort. Das ist auch so, wir sind immer bei Wortspielers zu Hause. Wir sind beide so. Und da ist das rausgekommen. Und zunächst war es mal eine Möglichkeit, ein Kabarettprogramm auf die Bühne zu machen, wo alles eben so gemischt war. Musik war immer Mr. Speedfinger, Jürgen Adlung aus Erfurt, der Boogie-Woogie-Pianist. Und ich habe alles, was ich also textlich reingegeben habe, variiert, auch so ein bisschen aktuell angepasst und Spielszenen, aber auch lustige Moderationen und ein bisschen erzählt über die Vergangenheit, die auch im Erfurter Kabarett stattgefunden hat und was wir da so zum Beispiel, also der berühmte Schüttelreim, diese zweizeiligen Blödelgedichte, die mal eine ganze Weile im Erfurter Kabarett für eine sehr überraschende Buntheit in den einzelnen Programmen gesorgt haben. Also eben nicht nur langes Lied, langer Text, Zwischenmusik, langer Text oder so, mal Solo, mal eine Gruppenkonferenz, sondern wirklich so kleine, manchmal gerotzte Dinge und ja, und das hat die Leute dann überrascht und wir nutzen das nach wie vor, also diese Form. Und das ist ja überhaupt eigentlich die Urform des Kabaretts, auch des politisch-satirischen Kabaretts. Es muss bunt sein. Also der Skatspieler, so wird er vielleicht sagen, von jedem Dorf ein Hund oder so. Also wirklich so, möglichst bunte Hunde und möglichst abwechslungsreich, möglichst unterhaltsam. Aber es darf durchaus auch was Ernstes zwischendurch sein oder es darf was Lustiges mit dem ernsten Hintergrund sein. Und einfach zwischendurch auch mal zu blödeln, das befreit auch sehr, muss man sagen. Die Leute kommen ja auch mit der Erwartung ins Kabarett, dass sie sich einen schönen Abend, einen lustigen Abend machen. Aber man muss sagen, die Gesellschaft ist, ich will nicht sagen, weniger politisiert. Sie ist ganz anders politisiert als noch zu DDR-Zeiten, sagen wir jetzt mal. Zu DDR-Zeiten waren die Kabaretts eigentlich immer ausverkauft, also bis auf den letzten Platz. Die Leute haben manchmal Jahre auf eine Kabarettkarte gewartet und die Reaktionen waren relativ einhellig, weil auch die Erfahrungswelten und die Erfahrungen und das Wissen relativ einheitlich waren. Und das hat sich nach der Wende doch extrem verändert und es kommen eben auch Leute, die sagen, wir hatten es dieser Tage, wir machen gerade eine Umfrage und da haben die Leute mal ein bisschen was aufgeschrieben. Was wünschen sie sich vom Kabarett so in der Zukunft? Und da auf einem Zettel stand weniger Politik und Parteien. Oder stand gar drauf, gar keine Politik und Parteien. Und da habe ich dann gedacht, weswegen kommt er dann eigentlich ins Kabarett? Ne? Mhm. Also Politik und Parteien muss natürlich immer eine große Rolle spielen, aber wir sind ein Kabarett mit einem hohen volkstümlichen und Unterhaltungsfaktor. Also bei uns kommen die Leute auch und sagen, ein Glück, dass ich den ganzen Abend über die Lage in der Welt und in Deutschland und in Thüringen. Und wir weinen schon genug, wenn wir also tagtäglich mit dem Zeug in Verbindung kommen und ärgern uns und sind wütend und so. Und das will man ja am Abend nun nicht unbedingt nochmal in der vollen Breitseite. Und da sind wir dann da und denken, gut, wie kriegt man das hin, dass man eben in diesem ganzen Ernst auch den Unernst findet. Aber das geht nicht immer. Man muss dann einfach eben manchmal ein bisschen tricksen und muss so das Allgemeinmenschliche mal in eine Nummer mit reinnehmen und Verhaltensweisen kritisieren, die auch allgemein bekannt sind und ja, wo die Leute sich ein kleines bisschen wiederfinden vielleicht auch. Sagt man ja auch, das Kabarett hält den Spiegel vor. Naja, also es ist ein Zerrspiegel und manchmal klappt es gar nicht, weil Leute drin sitzen, die sagen, was wollt ihr eigentlich von uns, so sind wir nicht.
Tja, so ist das. Die Fremdeinschätzung und die Selbsteinschätzung divergieren nicht selten.
Ja, extrem. Und sind eben nicht mehr so einheitlich wie vor eben zig Jahren, sondern das ist alles pulverisiert. Also das ist sowohl politisch als auch so menschlich, auch von der Herkunft, von der regionalen Herkunft. Also da spielen dann eben diese Dinge rein, die gerade auch wieder eben so hochkochen, Ost und West. Also wir haben ein fast hälftig gemischtes Publikum zwischen westlichen Touristen, vor allem Touristinnen, muss sagen, die Frauen halten die Kultur immer hoch, egal woher sie kommen. Ja, also hälftig West und hälftig Ost sozusagen. Und ja, das Erfurter Publikum füllt das Kabarett nie zu 100%. Also wir sind heilfroh, dass Erfurt eine Touristenstadt ist. Und da liegen eben in der Pause auch immer die Bücher. Und da merke ich, dass das Interesse, naja, regional übergreifend ist. Also es gibt Leute, die wollen richtig politisch-satirisches Kabarett. Die suchen auch nach Büchern mit so einem Inhalt. Es gibt Leute, die sind mehr touristisch unterwegs. Da gibt es ja auch ein paar Bücher, die ich geschrieben habe. Und es gibt Leute, die sagen, haben sie was für Kinder? Das ist Kabarett natürlich eben meistens nicht. Ne? Ja. Das ist also eine Erwachsenenkunst.
Ja. Wenn du zwei exemplarische Texte aus diesem Buch uns vortragen möchtest, dann hätte ich gern von dir einen, den du als politischen Text verstehst und einen, den du mehr in die andere Ecke des rein Unterhaltenden stellen würdest.
Für mich ist letztlich alles politisch. Also hier ist zum Beispiel mindestens ein Text drin zum Thema Ernährung.
Ja.
Ernährung ist ein hochpolitisches Thema, Jahren mittlerweile. Ja. Und hier drin ist ein Text, wie eine ältere Frau auf einer Parkbank sitzt und Vögel füttert. Und der Text heißt böserweise eine alte Wachtel. Und ich werde mal ein kleines Stückchen daraus vorlesen, weil der Text ist, glaube ich, insgesamt also zu lang. Also eine alte Wachtel, und ich bitte jetzt nicht zu erschrecken, ich werde die Stimme ein kleines bisschen verweiblichen und versuchen, nicht die Gisela Brandt zu imitieren, aber eine Frau wenigstens. Na, ihr kleinen Piepmätze, kommt her. Bei Oma Lotti gibt's gutes Fresserchen. Könnt ihr ruhig essen, ist aus meinem Garten. Also garantiert Bio. Ja, es steht nicht extra drauf, ist es aber. Na, wenigstens die Vögel sollen was Ordentliches zu fressen kriegen. Ach ja, ich habe ja schon immer Vögel gefüttert, ja schon als Kind. Frauen beschäftigen sich ja auch noch im Alter mit Vögeln. Männer nicht mehr so. Mein Knut Thorsten, Gott hab ihn selig, der hat immer gesagt, Essen ist der Sex des Alters. Na, so gesehen hat er zum Schluss sehr viel Sex. Der hat einfach alles gegessen. Egal, ob gerade Rinderwahnsinn war oder Nitrophäe, Hormonskandal, das Obst mit der Pest gespritzt. Immer rein in die dumme Luke. Und alles ungewaschen. Also das Essen. Ja, er auch. Fleisch und Fleisch gesellt sich gern, hat er immer gesagt. Nach Knut Thorstens Tod hat die Hänfling aus der Nachbarschaft spitz gefragt, ob es nicht besser wäre, ihn als Sondermüll zu entsorgen. Naja, die Hänfling, das ist so eine Öko-Henne. Die hat sich immer mit Knut Thorsten gehackt. Wussten Sie, hat sie über den Gartenzaun gebrüllt, dass die Vorfahren ihrer Bockwürste Tiere sind? Na und, hat Knut Thorsten zurückgebrüllt, Sie essen nur Möhren und haben trotzdem Wurstfinger. Ja, aber die Hänfling hat ja irgendwo recht. Knut Thorsten hat seit seines Lebens so viele Konservierungsstoffe gegessen, wenn der mal in ein paar tausend Jahren ausgebuddelt wird, Da denken die Archäologen bestimmt, hui, so gut mumifiziert, es muss ein Pharao gewesen sein. Ja, pickt nur, ihr Piepmetze, pickt nur.
Wir kommen vielleicht nochmal auf die beiden Bücher zurück und sollten dem Publikum, dem staunend hörenden Publikum, auch sagen, wie die genau heißen, wann, wo sie veröffentlicht worden sind, ja, und was sie kosten.
Also sind beide im Rhinow Verlag, ist ein Thüringer Verlag in Ilmenau, Verlagsgruppe Grünes Herz ist sozusagen der Oberbegriff und da sind mehrere kleine Verlage und der eine ist eben der Rhinow Verlag, so wie... Ja, Nashorn, Rhino.
Ja,
genau. Und die haben diese Reihe mit diesen kleinen Büchleins. Das ist also die Rhinow Westentaschenbibliothek. Und ich glaube, es ist die Nummer 111. Ja, genau. Und die Nummer 111 ist Das Kabarett ist tot, es lebe das Kabarett. Also eine kleine Kabarettgeschichte. Und das große Buch, ach so, das kleine, die kosten alle 6,95 mit Unterschrift 7 im Kabarett. Das große Buch Annelsurium mit Krumbiegels Karikaturen drumherum kostet 20 Euro, ist auch sehr viel dicker und sehr viel bunter und macht sehr viel Spaß. Und es ist auch ein kleines bisschen was Privates von Ulf Annel drin. Also ich erzähle ein bisschen was über mich, ein kleines Stückchen aus meiner Biografie. Und es gibt auch so ein fragenden Bogen, wo man so ein bisschen rauskriegen kann, wie tickt der Annel und was macht er. Aber ansonsten ist es eine bunte Mischung aus Humor und Satire, aus kleinen Sachen, aus Prosatexten und aus Gedichtchen und Limericks, Schüttelreime, alles Mögliche. So, eben bunt, Sammelsurium.
I love the colorful clothes she wears, and she's already working on my brain.
Oh, ocean's a happy new river. Gotta keep those love vibrations. A happy new river.
Das war Brian Wilson mit den Beach Boys und dem Titel Good Vibrations, den ich fürs Kabarett eigentlich für ganz geeignet halte. Wir sind in der letzten Viertelstunde dieser Sendung angekommen. Ich hatte eingangs gesagt, es gäbe noch einen Überblick über die Filme der Woche. Und dann haben wir natürlich auch noch die eine oder andere Veranstaltung, auf die ich hinweisen kann. Das wird allerdings jetzt etwas zeitlich eng werden. Deswegen machen wir das Ganze ohne Intro und ohne Musik nochmal davor. Und ich sage erstmal eine Veranstaltung an, die nicht stattfinden wird. Zu meinem ganz, ganz großen Bedauern ist nämlich abgesagt worden, dass 15 internationale Puppentheaterfestival Synergura hier in Erfurt. Die Veranstalterin Sibylle Tröster und das Team haben sich mit folgenden Worten: schweren Herzens und mit großem Bedauern teilen wir mit, dass wir aufgrund mehrerer unvorhergesehener personeller Ausfälle im Team gezwungen sind, das 15. internationale Puppentheaterfestival Synergura 2026 abzusagen. Mit diesen Worten haben sie ihre Absage in das Veranstaltungsprogramm der Stadt geschrieben. Und ich erwähne das deswegen, weil das, eine der ersten Taten, die ich hier fürs Radio gemacht habe vor 3 Jahren, war, über dieses Puppentheaterfestival, damals das 14. zu berichten. Und ich fand das Programm damals, also rückblickend muss ich sagen, ich fand es umwerfend. Und es war schade, dass ich lange nicht alle Veranstaltungen besuchen konnte. Und deswegen erinnere ich umso lieber an dieses Theater in der Hoffnung, dass es dann denn in 3 Jahren, wenn die Veranstalter das wieder organisatorisch auf die Reihe kriegen können, wieder stattfinden kann. Es würde der Stadt gut zu Gesicht stehen, kann ich nicht anders sagen. Nur hinweisen möchte ich darauf, dass vom 11., also jetzt von morgen bis zum 20. das Kulturquartier-Festival stattfinden wird. Darauf allerdings hat die Kollegin Marie in einer Sendung, heute haben wir Donnerstag, am Dienstag hingewiesen. Das kann man da auch nochmal nachhören, deswegen nur dieser Hinweis. Und für die Zukunft, heute Abend, was ich hübsch finde als Idee, von 19 bis 21 Uhr findet ein Straßenbahnkonzert statt, ein exklusives Straßenbahnkonzert Nummer 22 von Krebsüsette durch die Erfurter Innenstadt. Einsteigen, mitfeiern und genießen. Und ebenfalls heute um 19 Uhr ist nach dem Erfolg der Tournee 2019 durch Sachsen und Thüringen 10 Years Perfect Pair am Werk im Jazzclub Erfurt. Und am Freitag um 19 Uhr ist im Jazzclub ebenfalls Erfurt das Elan-Trio, die Band um die Sängerin Laura Lehnhardt aus Weimar, eingeladen und wird das Publikum hoffentlich, ich gehe mal davon aus, verzaubern. Soweit die musikalischen Veranstaltungen, die da noch so alle sind. Jetzt im Club Franz Mehlhose ist am Samstag um 20 Uhr noch Jan Plewka und Marco Schmetje unterwegs. Between the Bars,
bieten sie an und die kommen jetzt mit Between the Lights, mit ihrem neuen Programm inklusive EP zurück auf die Bühnen. Inhaltlich beschäftigen sie sich dabei meist mit Liedern über den Tod. Nicht gerade ein unbedingt einladendes Thema, aber die Lieder umso mehr. Und nun kommen wir zu dem, was früher mal in früheren Sendungen hieß, Filme der Woche. Und das wird auch schon wieder in Zukunft Filme der Woche heißen mit Jingle und Intro und allem drum und dran. Und jetzt nur relativ kurz und mit den Texten, die die Anbieter zu diesen Filmen beinhalten, will ich ganz kurz auf die Filme des Kinoclubs hinweisen. Jetzt erstmal, dann anschließend kommen die Filme im sogenannten großen Kino. Es läuft heute an ein Film mit dem Titel Frühstück bei Audrey. Warum dieser Titel im Deutschen so gewählt worden ist, kann ich mir zwar ausdenken. Man ist unweigerlich versucht, an Breakfast at Tiffany's zu denken mit der Hauptdarstellerin Audrey Hepburn. Aber das eine und dieser Film hier, der im Original, im französischen Original La Poupée, nämlich die Puppe heißt, haben nichts miteinander zu tun. Es geht um eine Liebesgeschichte eines Mannes, der, nachdem seine große Liebe ihn verlassen hat, in einer kauzigen Kunstrasen-Schulzeit, da versinkt er und er ist einsam und um die Liebeslücke zu füllen, kauft er sich Sexpuppen, die bei mediokren Mikrowellenmahlzeiten, so heißt es hier in der Beschreibung, keine Miene verziehen und keinerlei Ansprüche stellen, weder im Bett noch in Gefühlsfragen. Nur das Kennenlernen von Freunden und Familie gestaltet sich schwierig, denen er offenbar gegenüber behauptet, dass diese Puppe seine Frau sei oder seine Partnerin sei. Denn die Freunde wissen nichts von der wahren Konsistenz der besseren Hälfte dieser Puppe nämlich. Und das Problem scheint gelöst zu sein, als die Puppe, nämlich Audrey, aus Plastik plötzlich zum Leben erwacht, plötzlich zur realen Partnerin wird. Während Audrey nun wortwörtlich am eigenen Leib erfährt, was es heißt, Frau zu sein, wittert Remy, der Hauptdarsteller, seine Chance auf neues Glück. Nicht nur in der Form männlicher Neidbekundungen, sondern in Audrey selbst. Die ist nämlich schlichtweg die perfekte Frau, zumindest äußerlich. Vom Verhalten her verhält sie sich allerdings ganz anders und gar nicht damenhaft oder musterhaft. Und der Mann kommt in Zweifeln, ob die große Liebe wirklich auf seine Wünsche zugeschnitten werden kann. Und dann kommt da noch eine andere Frau, nämlich seine Arbeitskollegin Patricia, ins Spiel, in die er sich möglicherweise schon verliebt hat, als er noch mit dieser nicht mehr Puppe zusammen lebt und auftritt. Und diese Dreiecksgeschichte, die eigentlich dann zu einer Vierecksgeschichte wird mit seiner Schwester nämlich, die auch eine gewisse, nicht ganz unerhebliche Rolle spielt, lasse ich jetzt mal offen, wie sich das weiterentwickelt. In der Kritik habe ich eine Beschreibung gefunden, die ich euch nicht verheimlichen möchte. Nämlich in diesem Kino, die Debüt der Regisseurin Sophie Beaulieu, gibt es skurrile Situationen, die für Unterhaltung sorgen. Und die Konstellation eines tölpeligen Mannes zwischen zwei Frauen, einer feministischen Ex-Puppe und einer sportiven Kumpelfrau, die ihm beide deutlich überlegen sind. Und das hat, schreibt der Kritiker, eine gewisse Komik und dem Film trotz allem, nämlich trotz aller inneren Widersprüche, die Puppe erinnert sich zum Beispiel, nachdem sie zum Leben erweckt worden ist, auch an das, was sie in ihrem Puppendasein schon erlebt hat. Also trotz dieser Widersprüche, schreibt der Kritiker, verleiht diese Komik dem Film trotz allem einen gewissen Charme. Aber so richtig wird Frühstück bei Audrey seinem eigenen Konzept nicht gerecht. Das war eine kurze Räusperpause. Das muss man vielleicht auch mal zwischendurch machen können, wenn man einen sogenannten Frosch in dem Hals hat. So. Hiddensee läuft außerdem im Kinoclub als Zusatzvorstellungen vom 10. bis zum 13.9. ein nur 17 Kilometer langer Streifen Land in der Ostsee, geliebt als Sehnsuchtsort der Freiheit. Sonnenanbieter, Nacktbader, Künstler, Punks und Prominente strömten seit jeher in Scharen auf die Insel. Das ist ein Dokumentarfilm. Und mit diesem Dokumentarfilm reist man durch ein ganzes Jahrhundert bis in die goldenen 20er zurück, als die intellektuelle Avantgarde hier zu Hause war. Wie Stummfilmstar Asta Nielsen zum Beispiel oder der Literaturnobelpreisträger Gerhard Hauptmann. Damals wie heute ist Hiddensee gezeichnet von politischen Verwerfungen. Die sich im ganzen Land abspielen. Jetzt habe ich den Faden wieder gefunden. Deutschland im Miniaturformat, also so wie man früher vielleicht Änderungen in Jahrhunderten mit Familiengeschichten erzählt hat, tut man es hier eben mit den Besuchern einer Insel. In hypnotisch schönen Schwarz-Weiß-Bildern, schreibt der Autor dieses beschreibenden Textes, verwebt die preisgekrönte Regisseurin Anne-Kathrin Händel Landschaft, Geschichte und Schicksale zu einem faszinierenden Porträt und blickt wie durch ein Brennglas auf Bewegungen, die weit über die legendäre Ostseeinsel hinausreichen. Ihr wisst, ich bin mit ein wenig übertreibenden Formulierungen immer ein wenig auf Kriegsfuß und deswegen zitiere ich diese Texte auch dann ein wenig, als seien sie nicht so ganz ernst gemeint. Das haben die Autoren solcher Texte denn nun davon. Bad Apples ist ein weiterer Film, der im Kinoclub läuft und der nicht nur im Kinoclub läuft, sondern der auch im großen Kino läuft. Da geht es um eine etwas mysteriöse Geschichte zwischen einer Grundschullehrerin, die Maria heißt, und einem Schüler, der die Klasse beständig nervt und alles durcheinander bringt. Nämlich ein chaotischer und unberechenbarer Schüler, der alles immer wieder aus dem Gleichgewicht bringt. Und während ihre berufliche Zukunft zunehmend in Frage gestellt ist, also die der Lehrerin, und das Verhalten des Kindes immer weiter eskaliert, trifft Maria eine Reihe folgenschwerer Fehlentscheidungen. Dass Reihen von Fehlentscheidungen getroffen werden, macht diese Frau nicht allein durch. Und diese Fehlentscheidungen führen schließlich dazu, dass sie den Schüler versehentlich mit nach Hause nimmt. Wer glaubt das? Und dort einschließt. Verzweifelt versucht Maria, die Situation wieder unter Kontrolle zu bringen und sie schließt ihn eben ein und er ist weg. Doch plötzlich blüht die Klasse auf und sowohl das Kollegium als auch die Eltern sind von den positiven Veränderungen begeistert. Und trotzdem ist es natürlich klar, dass es aus diesem Dilemma, in das sich die Lehrerin begeben hat, keinen richtigen Ausweg zu geben scheint. Das ist dieser Film Bad Apples. Schließlich noch Oasis Don't Look Back in Anger. Das ist ein Film über Oasis, über die Rockband im Jahr 2025, in dem die Brüder Liam und Noel Gallagher wieder zusammenfinden nach 20 Jahren der öffentlichen Streiterei. Bad Apples läuft, wie gesagt, auch im großen Kino, im CineStar, zu dem ich jetzt komme. Und da läuft dann auch noch neu an Das gewisse Etwas. Nach einem Juwelenraub verstecken sich Alex und sein Vater Carlo, ausgerechnet bei einer Gruppe junger Erwachsener mit Beeinträchtigungen, die mit ihren Betreuenden gerade in den Sommerurlaub aufbrechen. Die beiden Ganoven geben sich kurzerhand als der fehlende Mitreisende Otto und dessen Betreuer aus. Eine fast perfekte Tarnung. Mit der Flucht vor der Polizei beginnt ein außergewöhnliches Abenteuer, das allen Beteiligten nicht nur ungeahnte Herausforderungen beschert, sondern auch jede Menge Spaß, große Gefühle und eine neue Sicht auf das Leben. Das ist ein weiterer Film, der im großen Kino anläuft und dann läuft weiterhin, wer es nicht geschafft hat, eine Karte für den Kinoclub zu finden für Vaterland, der hat diese Woche noch die Chance, im großen Kino im CineStar Vaterland sich anzusehen. Eine Geschichte über Klaus Mann, Thomas Mann und seine Tochter, die Schauspielerin, Autorin und Kabarettistin Erika, die von Sandra Hüller gespielt wird, auf einer Reise durch ein Deutschland in Trümmern nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Ein Film, den man, glaube ich, unbedingt empfehlen, nicht nur kann, sondern empfehlen muss. Und mit dem diese Sendung denn auch dann zu Ende geht, denn wir haben es 10.59 Uhr und es sind noch 20 Sekunden bis zum Beginn der nächsten Sendung. Reino verabschiedet sich von euch, wünscht euch gute Gesundheit, bleibt gesund also und bleibt uns radiofrei gewogen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. The place is quiet and so alone.